Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit. Ich bin Sebastian Emerget und mein heutiger Besuch ist Autorin und Podcasterin Ilona Hartmann, bekannt durch den Podcast Und was machst du am Wochenende mit Christoph Ament, den sie allerdings nach 99 Folgen nun beendet hat. Warum? Sie konzentriert sich auf ihr zweites Buch, das Anfang 2024 erscheinen wird. Tja, und konzentrieren, das ist so ein ganz klein bisschen das Stichwort. Denn Ilona und ich, wir haben uns gedacht, wir machen etwas ganz Abgefahrenes und haben uns in die S42 in Berlin gesetzt, um eine Runde rund um Berlin zu drehen. Wir geben zu, wir haben unterschätzt, dass wir nicht die einzigen Passagiere sind und dementsprechend ist die Tonqualität nicht ganz so tippitoppi, wie ihr sie von uns gewohnt seid. Das macht aber nichts, denn das Gespräch ist es allemal. Deswegen dranbleiben und viel Spaß mit Ilona Hartmann und unterwegs mit. Ilona, dein ehemaliger, muss man ja sagen, Podcast-Kollege Christoph, ja, hat dich vorgestellt in deiner letzten Folge, ja, mit Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Musikerin, Tausendsassa und zwei Romanschreiberin. was würdest du ausfüllen, wenn du nur eine Tätigkeit deines Berufslebens wählen dürftest?
Oha. Ich glaube, wenn man mich fragt, was ist dein Beruf, sage ich doch am ehesten eine Autorin, ja, weil das so die meiste Zeit einnimmt oder auch den meisten Platz in meinem Kopf. Oder ich glaube auch einfach, weil da ein physisches Produkt dahinter steht, vielleicht ist es doch so banal, dass mir das dann am griffigsten vorkommt.
Also weil ein Buch greifbar ist?
Genau.
Das heißt,
das liegt ja im Laden. Ja. Das ist ja wirklich passiert.
Es sei denn, du kaufst es als digitales Buch.
Ja, aber das machen ja auch nicht so viele.
Das macht doch keinen Spaß.
Meinst du, wenn es nur digitale Bücher gäbe und keine gedruckten mehr, ob das einen Unterschied machen würde?
Ich finde, ein digitales Buch ist kein echtes Buch.
Ja, ich glaube, das menschliche Gehirn ist noch nicht so ganz so entwickelt, dass man das checkt. Ich kann mir das wesentlich schlechter merken, was ich gelesen habe, wenn ich es digital gelesen habe, mhm, und oder wenn ich es nur gehört habe.
Ja, also seh ich ganz genauso. Und ich finde ehrlicherweise auch, ein Buch, das muss man in der Hand haben. Eine Zeitung macht auch viel mehr Spaß, wenn man sie in der Hand hält.
Ja, also der Spaßfaktor und der haptische Faktor ist, glaube ich, auch so ein Ding auf jeden Fall, ja.
Schöne Grüße gehen in dem Moment raus an das DB-Mobilmagazin. Wir vermissen dich sehr, aber...
Digitalität hat ja auch ihre Vorteile. Da muss man jetzt gar nicht
drüber diskutieren. Außer umwelttechnische?
Bestens. Naja, also die Tatsache, dass du zum Beispiel auf deinem E-Reader, weiß ich nicht, wie viele Bücher haben kannst, 125, ja, für die du in deiner Wohnung keinen Platz hast.
Ah, okay, so denkst du schon. Okay,
das ist schon irgendwie ökonomisch.
Ja. Aber wenn dein Tisch wackelt, dann kannst du kein Buch mehr drunter stellen.
Nee, da muss man dann so eine vom Tee, so eine Verpackung, die Pappe falten.
Vom Tee oder, ja, von dem L. Okay, der war schlecht. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auf schlechte Witze nicht so gut klarkommst.
Wer kommt denn auf schlechte Witze gut klar?
Ich finde schlechte Witze wirklich gut. Aber ey, was für eine Überleitung zu deinem Buch. Fällt mir gerade ein. Ich habe das gegoogelt.
Jetzt bin ich gespannt.
Klarkommen von Dominik Forster. Denke ich so, nee, ich suche doch Klarkommen von Ilona Hartmann. Dominik Forster hat ein Buch, das heißt Klar.kommen. Und das ist die zweite Biografie schon über sein Leben. Und das fand ich, oder der zweite Teil. Ja. Der ist verhältnismäßig jung und hat dann schon eine zweiteilige Biografie.
Stark.
Könntest du schon eine schreiben?
Ich habe keine zweiteilige Biografie, nee.
Nee, oder? Nee. Was ist Klarkommen, was wird Klarkommen für ein Buch am Ende sein, wenn es ein paar Jahre draußen ist? Was glaubst du?
Also im Moment stelle ich mir das so vor, dass das einfach mein zweiter Roman ist. Mhm. Von, ich weiß nicht wie vielen, vielleicht, weiß ich nicht, dauert das bis zum nächsten dann ein paar Jahre, aber ich versuche das irgendwie gar nicht so weit in die Zukunft zu denken, sonst kriege ich da irgendwie auch einen Vogel.
Und ist, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein Roman, aber wie würdest du es mir noch spezifischer schmackhaft machen?
Der Satz, der mir dazu ganz griffig eingefallen ist, ist, dass es Entlastungsliteratur ist für Leute, die glauben, dass sie nicht krass genug leben oder gelebt haben.
Okay, das finde ich sehr interessant, weil es gibt auch in der Inhaltsangabe zu deinem Buch einen Satz, schnell noch aufblühen. Mhm. Und das läuft weiter mit, wo ist mein Platz im Leben und wie finde ich ihn? Mhm. Und ich bin an diesen beiden Sätzen wirklich hängen geblieben, Also ich bin jetzt 43 mhm. und habe dank oder durch Corona, also durch die Zeit, mhm. meinen Platz im Leben gefunden. Also ich habe das Gefühl, dass ich so seit 2 Jahren angekommen bin und mhm. weiß, was ich nicht mehr will vom mhm. Leben.
Wie hast du es geschafft?
Ich glaube einfach, dass ich in der Corona-Zeit einfach merken konnte, ob es Dinge gibt, von denen ich immer glaube, sie würden mir fehlen, wenn ich sie nicht mehr habe. Mhm. Aber dort konnte ich sie ja nicht haben und sie haben mir nicht gefehlt. Mhm. Also klassisches Fear of Missing Out, mhm. von dem du ja auch mhm. sprichst. Und ich habe jemanden mal kennengelernt, die erzählte mir, dass Joy of Missing Out viel geiler ist. Mhm. Und damit konnte ich total gut arbeiten, mhm. dass man gelernt hat, die Dinge, die man eigentlich vermisst hat, heute mhm. zu genießen, eben mhm. weil man sie vermisst. Mhm. Ist das im Groben das, wo du hinführen willst mit dem Buch? Sich zu finden?
Also wenn das dabei passiert, total gerne. Ich bin nicht so ganz nur Fan vom Konzept Joy of Missing Out, weil mir das zu wenig Grautöne hat, glaube ich. Ja. Also es gibt Fear of Missing Out und dann drehst du es um und sagst, nee, weißt du was, ich verpasse total gerne die Sachen, auf die ich keinen Bock habe, weil ich habe ja dann eine gute Zeit mit mir selber und genieße das. Aber dazwischen gibt es, glaube ich, auch total oft den Zustand, wo du damit klarkommen musst, dass dir was entgangen ist. Du hast was anderes gemacht in der Zeit, aber der Schmerz ist ja trotzdem da. Und trotzdem musst du irgendwie das integrieren. Das ist ja passiert. Ja, vielleicht hast du was verpasst, aber was machst du jetzt mit dem Gefühl? Es verdrängen oder es zum Selbstschutz ins Gegenteil umdrehen? Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss sich da einmal in die Mitte der Dinge setzen und das in Ruhe genau reflektieren, was daran einen so ein bisschen schmerzt, was man gerne erlebt hätte, wo man das vielleicht woanders herkriegt, wenn nicht von dort, was auch immer das dann sein mag. Mir geht das manchmal ein bisschen zu schnell mit so sexy Schlagworten, die natürlich, also ich meine, du hast erzählt, du warst 14 Jahre Werber, ich war zumindest ein Jahr einer davon und man ist irgendwie, glaube ich, dann so ein bisschen drauf gebrieft, dass man immer einen geilen, griffigen, hotten, neuen Begriff sich ausdenkt, mhm. den sich das Gehirn gut merken kann, den man anderen Leuten gut weitererzählen kann für
Gefrierbrand.
Für eine Sache. Ja. Oh, zum Beispiel.
Den es nachweislich nicht gibt.
Nee?
Es gibt kein Gefrierbrand.
Ich habe mega Angst vor Gefrierbrand.
Das, ja, siehst du, das war für Toppitz ein erfundenes Wort, eine Werbeagentur. Es gibt keinen Gefrierbrand.
Das ist eine richtige Erleichterung für mich gerade.
Das ist eine Wissenslücke, die ich dir schließen konnte heute.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich stehe immer vor meinem Boot und denke mir, ist das jetzt noch normal oder ist das schon ein Gefrierbrand?
Das war nie
kann
Gefrierbrand.
Kann man das noch essen? Ist das Gefrierbrand? Ja.
Entschuldigung, ich und Gefrierbrand haben nicht unterbrochen.
Ich muss nach Hause, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich muss jetzt mir mein Boot anschauen.
Also wir haben ja, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht ganz genau, 27 Haltestellen vor uns. Wir fahren ja. hier in der Ringbahn.
Einmal im Kreis.
Einmal im Kreis, ja. Fast 60 Minuten.
Stark.
Eigentlich finde ich eine gute Sache, um sich kennenzulernen, oder?
Eine Stunde ist, ja.
Und man kann aussteigen und sagen, okay, ciao.
Reicht mir jetzt.
Eigentlich ja. eine gute Sache.
Ja.
Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, als du eben davon gesprochen hast, dass man Dinge verpasst hat und sich vielleicht darüber ärgert, dass man sie dann doch. Erinnerst du dich an was, wo du zuletzt gedacht hast, ach shit, das hätte ich doch gerne mitgemacht?
Nicht so konkret. Also man erinnert sich ja nur an Sachen, die man gemacht hat und man vergisst total, oder mir geht es zumindest so, ich vergesse total schnell, was nicht war. Weil woran sollte ich mich festhalten in meiner Erinnerung? Es gab bestimmt so ein paar Abende, wo ich auf irgendein Konzert hätte gehen können. Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich erinnere mich diffus an eine gewisse Anzahl von Abenden, wo man halt so ein bisschen faul ist. Ja. Und wo man so denkt, naja, komm, also ob ich jetzt da rumeier oder hier zu Hause bleibe, ist jetzt auch ein bisschen egal. Ich sehe die Leute sowieso alle morgen oder übermorgen nochmal. Ich setze heute aus. Und dann war das Konzert mega geil und man sieht die Fotos und alle sind so, oh mein Gott, das war so toll. Und dann denkt man sich, ja, naja, das ist halt der Preis.
Sind es die Momente, wo man dann auf Instagram oder sonstigen Plattformen mitbekommt, was die Leute alles vermeintlich Cooles macht und man ist selbst nicht dabei?
Ja, ich habe das Ding nicht so sehr, dass ich das dann nicht sehen kann oder so. Also entweder freue ich mich oder ich denke mir, naja, das, was die haben, hätte ich auch gern. Wie kann ich das bekommen? Mhm. Bin dann eher so ein bisschen konstruktiv neidisch. Zumindest habe ich mir das versucht anzugewöhnen. Aber das sind, glaube ich, mehr so Momente, wo ich mir für mich selber denke, naja, also den einen Abend zu Hause, den habe ich ja relativ häufig. Und das, was draußen passiert, passiert aber nur heute draußen.
Was machst du, wenn du zu Hause bist?
Mittlerweile, ich bin ja... Ich häusel viel.
Was ist das?
Das ist so ein Begriff, wenn man so zu Hause so undefiniert rumtut, genau.
Ah ja.
Also da kann man mal vielleicht ein bisschen die Armaturen entkalken, kann mal ein bisschen am Handy was tun.
Ja. Wie entkalkst du die Armaturen?
Essigessenz. Oder wenn man den Geruch nicht mag, einfach entweder frische Zitrone oder es gibt diese auch so als Konzentrat, hält ein bisschen länger. Geht auch gut.
Weil Essigessenz macht total Sinn.
Machen wir jetzt so ein Haushaltsgespräch.
Ist auch gut, um diese Kalkränder in durchsichtigen Vasen wegzukriegen.
In die Vasen kann man auch, kleiner Hack, einen Gebissreiniger machen.
Das löst,
kann man kaufen, kostet nicht so viel. Ich glaube, nicht mal einen Euro wahrscheinlich. Und das löst diese ganzen auch Ablagerungen, Kalk, Dreck, Schmodder einfach rein. Und dann sind die quasi, muss man sie nur ausspülen. Ja. Und nicht schrubben, sondern es ist wieder herrlich frisch. Kannst du draus trinken im Grunde.
Okay, und irgendwann hast du alles entkalkt.
Ja.
Was machst du dann? Gehst du dann früh ins Bett?
Nee, ich bin schon immer relativ lange wach. Also ich bin dann wahrscheinlich ehrlicherweise viel am Handy, gucke mir irgendwelche TikToks an oder fange mal halblebig an, wieder ein Buch weiterzulesen. Oder schreibe dann doch nochmal wem, hey, seid ihr noch da? Und dann sind die alle schon längst weg. Und dann, ist wahrscheinlich irgendwann so, doch, Bettgehtime.
Was ist ein Bettgehtime bei dir?
So zwischen 1 und 2.
What?
Ja.
Echt? Und wann stehst du auf?
Zwischen 8 und 9.
Oh, krass.
Ja, wenn ich so 7 Stunden schlafe.
Und machst du dein Handy dann aus?
Wie?
Beim Schlafen?
Ausstieg, ja. Links.
So richtig?
Ja.
Ich schaff das nie.
Was, dein Handy ausmachen?
Weil ich mir immer denke, dass vielleicht in der Familie irgendwas ist und mich dann jemand nicht erreicht.
Na, wenn wirklich was Schlimmes ist, hoffe ich, dass sie wirklich dann Profis anrufen und nicht mich, weil ich bin weit weg.
Okay, ja.
Und die schlimme Nachricht ist am nächsten Tag dann auch noch schlimm, weißt
du? Ja, das stimmt. Aber wenn was wäre, du musst jetzt sofort kommen, weil...
Ja, muss man jemand anderen finden.
Irgendein Nachbar wird sich finden.
Bitte sprich mit meinem Management.
Dein Buch klarkommen. Wie fängt man einen ersten Satz an? Weißt du den im Kopf?
Also ich glaube ja. Ich glaube, der, den ich da gestern gepostet habe, der ist bestimmt irgendwo vorne. Ich weiß nicht, ob es der allererste wird, aber der Satz, ich hätte wirklich gerne meine Jugend verschwendet, aber doch nicht so. Der ist mir, glaube ich, einfach irgendwann mal eingefallen. Ich habe den aufgeschrieben und dann war der das halt. Also manchmal weiß man es ja dann auch.
Ist das dein Talent, Wort?
Was denn?
Worte. Also weil, wenn ich mir deine Sätze und auch jetzt eben den genannten Satz ansehe, dann, und was du so auf Instagram postest, da ist mein erster Gedanke schon gewesen, krass, die kann sich wirklich ausdrücken. Also anders ausdrücken, besonderer ausdrücken.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das schon so ein Ding, also Sprache generell, geschrieben, gesprochen, scheint was dran zu sein.
Ja, weil wenn man was Händisches macht und was herstellt, dann sieht man ja relativ schnell, das ist was geworden, das ist gut, das sieht nach was aus. Ich kenne das noch vom Texter-Dasein, dass das beim Schreiben auch passieren kann. Ich empfinde es aber als sehr, sehr selten, dass man einen Satz oder ein Wort kreiert, wo man sagt, ey, das ist echt was. Und in einem Buch, finde ich, wir hatten neulich Heinz Strunk hier zu Gast im Podcast, ich finde, bei Heinz Strunk merkt man es pro Buch an sehr vielen Sätzen, wie toll er schreiben kann. Und wir hatten darüber geredet, wie viel Arbeit das ist, einen guten Satz zu kreieren. Und
ja.
Ich frage mich dann, wenn du als Schriftstellerin, ob es dann um den Fluss geht oder ob es auch darum geht, besondere Sätze zu kreieren. Und das wäre dann ja wirklich echte, echte, echte Arbeit.
Ich glaube, es gibt halt genauso viele Zugänge, wie es AutorInnen gibt. Ob es um den Satz geht oder um die Geschichte oder um den Flow oder um die Rhythmik oder weiß ich nicht was. Ich glaube, ich habe so unterschiedliche Phasen. Ich finde, beim Schreiben gibt es einfach Stellen, wo ich merke, ich will jetzt Erzählstrecke machen, ich will einen Punkt machen und ich will von A nach B und ich muss das irgendwie flüssig, gut lesbar und für alle leicht verständlich jetzt erzählen. Und da ist dann so ein, also gute Sätze sind ja irgendwie auch immer so ein Ego-Thema. Da geht es jetzt mal kurz nicht um mich, da geht es um die Geschichte. Und wenn ich dann mal wieder so einen Anker brauche, wo ich dann auch vielleicht den Lesefluss mit einem starken Satz unterbreche, wo man drüber nachdenken kann, der kommt dann tendenziell eher zufällig. Also wenn mir der passiert, habe ich Glück. Ich finde es schwer, die absichtlich zu erzeugen. Das ergibt sich eher so über, ich schreibe 100 Sätze und es sind vielleicht zwei dabei, wo ich sage, naja, daraus kann was werden.
Aber wann erkennt man das, dass du zu viel dein eigenes Ego gerade ins Buch geschrieben hast?
Na, wenn man das dann so nochmal liest und sich dann denkt, oh cringe, deswegen schäme ich mich. Aha. So ein leichtes Schamgefühl. Also was ich oft mache, ist, dass ich, wenn ich eine Passage geschrieben habe, ich die mir nochmal mit Sprachmemo einlese und mir anhöre.
Okay.
Und das
mit
geht
Angst?
Nee, erstmal neutraler Arbeitsmodus. Aha. Ist eine Routine geworden, die mir eigentlich ganz gut taugt, weil man da zum einen hört, wenn es holprig ist. Also wenn ich schon beim Lesen mich so ein bisschen verholper in dem Satz, ist der zu kompliziert und muss einfacher gemacht werden. Ich höre, wenn irgendwo ein Komma fehlt. Und ich höre auch raus, wenn ich irgendwie gerade anscheinend das Bedürfnis gehabt habe, extrem literarisch zu klingen oder so.
Extrem literarisch im Sinne von intellektuell?
Und äußerst formuliert. Aha. Weißt du, wenn man so sehr eifrig formuliert. Und es macht ja manchmal auch total Spaß, einen völlig überladenen Text zu schreiben. Ja. Und den kann man als ersten Entwurf so stehen lassen. Mir geht es aber dann so, dass ich im zweiten Durchgang oder im dritten irgendwann denke, ganz ehrlich, wir machen mir was vor. Ich war nicht an irgendeiner, ich habe das nicht studiert. Ich bin ein Mädchen aus dem Internet. I make it simple. Und das, so schält sich das dann quasi so ab.
Und wie sieht es mit Satzstreichen aus? Also ich kenne das aus der Moderation, Kill Your Darlings, also dass du 10 Sätze geschrieben hast und davon sind für dein Empfinden 10 gut, aber es sind halt leider Gottes 4 zu viel. Mhm. Fällt dir das leicht, schwer? Muss das sein?
Ja, das muss manchmal sein, glaube ich. Also mir fällt es nicht unbedingt immer leicht. Manchmal versuche ich dann auch noch so kleine Ausflüchte zu finden und zu sagen, naja, ich streiche die nicht, ich nehme die jetzt raus, ich mache die in so ein Extra-Dokument und wenn ich später in der Geschichte nochmal irgendwie was brauche, dann schaue ich da rein, ob es nochmal irgendwie passt. Und wenn es dann nicht passt, dann ist es halt so. Also ich finde, die Geschichte hat das Recht, bestmöglich strukturell und inhaltlich aufgestellt zu sein. Und wenn ich dafür gute Sätze rausstreichen muss, dann kommen die vielleicht am Ende auf Twitter, wenn es fertig ist oder so. Sofern man die einzeln versteht.
Wie liest du Bücher? Also ich kann mir vorstellen, als Autorin, die weiß, wie man ein Buch schreibt und wie diffizil das an der einen oder anderen Stelle ist oder wie schnell man vielleicht in die eine oder andere Falle ertappt.
Tippt auch.
Sehr gut, stimmt. Stimmt. Kann ich mir vorstellen, liest du ein Buch vielleicht anders, als ich es lese?
Glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich habe relativ normales Lesebrain. Also ich lese das und wenn mir eine Stelle gefällt und mir auffällig gut gefällt, dann lese ich die vielleicht nochmal und versuche rauszufinden, warum mag ich das gerade.
Ah, okay, dann liest du es schon anders als ich.
Aber das passiert, also gerade in Phasen, wo ich gar nicht schreibe. Aha. Vielleicht auch nicht, da freue ich mich einfach. Hey, das ist ja mega flüssig, mega geil, guter Gag, geile Rhythmik, macht mir Spaß zu lesen. Daumen hoch.
Wann ist ein Gag gut für dich?
Wenn ich lachen muss.
Laut oder in dich rein?
Also laut ist schon, wobei es gar nicht so schwer bei mir, ehrlich gesagt. Also das geht schon ganz leicht eigentlich.
Ja, jetzt, Gott sei Dank.
Ich musste gerade dran denken, weil ich wirklich richtig oft über sehr dumme TikToks lachen muss, auch wirklich laut, auch wirklich, bis ich weinen muss. Mir kommen richtig schnell die Tränen beim Lachen und irgendwann höre ich auf zu lachen und weine nur noch und alle machen sich Sorgen. Das passiert manchmal.
Auch wenn du in der Bahn sitzt?
Öffentlich passiert es mir eher dann nur im Freundeskreis, alleine nicht.
Bitte? Ach, alleine nicht?
Also alleine zu Hause ja, aber alleine draußen kann ich es meistens abwenden.
Weil das, wie hast du gesagt, cringe ist? Weil es peinlich ist?
Na, weil ich glaube, das ist dann schon so ein Irritationsmoment in der öffentlichen Raum, wenn eine Person auf einmal sehr viel lacht und dann plötzlich weint.
Gut, weil weinen.
Also dieser Umschwung, den weiß ich nicht, will ich jetzt auch einfach nicht den Leuten, die einfach nur zur Arbeit wollen, will ich niemandem zumuten.
Also wir sitzen hier in der Ringbahn, Ilona, der ist 41 oder der ist 42, ich weiß es nicht, die gibt es. Es sind...
Oh, machst du Kurzreferat jetzt?
Ja, ich mache Kurzreferat. Rund 500.000 Fahrgäste frequentieren diese sogenannten Endlosslinien täglich. Ehrlicherweise ist es doch die perfekte Sightseeing-Tour.
Ja, andererseits fährt man an gar nicht so vielen geilen Sites vorbei.
Ja, und vor allem, wenn man das Wetter heute sieht, das ist der einzige graue Tag seit Wochen.
Ja, es ist jetzt nicht die beste Berlin-Werbung.
Ist es fast ein bisschen deprimierend, ne?
Nee, das muss man... Wobei ich mag... Also ich finde auch so, von einer Stadt... den Rand zu sehen, oder das ist nicht der Rand, aber zumindest mal randständigere Gebiete, finde ich auch wichtige Info. Aber ich würde es vielleicht jetzt nicht als erstes machen, wenn ich nach Berlin komme.
Was würdest du als erstes machen, wenn du nach Berlin kommst? Brandenburger Tor tatsächlich? Alex?
Ah, weiß ich gar nicht. Was habe ich gemacht, als ich zum ersten Mal in Berlin war? Nee, ich habe das alles ausgelassen.
Du kommst ja aus Leipzig geborenerweise, ne?
Nee, ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren, habe in Leipzig nur studiert.
Wusste ich, war ein Test, sehr gut.
Ja.
Und ich frage das immer wieder Leute, die was mit Leipzig zu tun haben. Hm? Es gibt ja diesen wunderschönen Starbucks im Bahnhof.
Ja.
Also wir finden natürlich alle Starbucks so semi, ja. Aber dieser Starbucks ist schon schön.
Naja, das Gebäude, also der auch, ja. Raum ist schön.
Ich finde, da könntest du eine Lesung halten.
Findest du?
Ja, das sieht doch so literarisch und hochtrabend aus. Da kann man doch mal klarkommen, die Lesereise starten.
Ja, wenn die da anständige Lautsprecher reinbauen. Also das ist tatsächlich, finde ich, immer ein Faktor bei Lesungen. Damit steht und fällt, finde ich, die Qualität. Wenn du entweder keinen Monitor hast auf der Bühne und du hörst dich irgendwie nur so dumpf.
Also oder, Monitor, Lautsprecher, meinst du?
Genau.
Ja.
Oder die sind zu leise eingestellt und du verstehst die Person, die neben dir vielleicht die Moderation macht, auch schlecht.
Ja.
Oder du hast ein Mikrofon ohne Popschutz, wo man sich die ganze Zeit so anstrengen muss, dass man nicht eklig so Pop- und Klopf- und Schmatzgeräusche macht. Dann gibt es ja noch so den sogenannten De-Esser, was so die...
Was ist das?
Also der macht die S-Laute weniger scharf. Da gibt es so ein paar Feinheiten, die ich mittlerweile gelernt habe, auch durch jahrelanges Podcasten, wo ich merke, das macht schon was mit dem Selbstbewusstsein, wenn man weiß, die Stimme klingt heute sehr gut,
ja.
Oder es klingt heute leider für alle Beteiligten ein bisschen unangenehm.
Ja, ich habe neulich mal, das mache ich wirklich nicht oft, aber weil mich der Heinz-Strunk-Podcast selber interessiert hat, bin ich mal aus meinem Ego raus und habe mich als Fan gehört und dachte, dass ich sehr nasal sprach an dem Tag. Und das fand ich irgendwie uncool. Das hat mich genervt.
Also Stimme ist ja auch was total Intimes und auch Psychologisches. Und ich finde, ein gut eingestelltes Mikro, gerne ein paar schöne Stimmfilter drauf. Also wenn ihr was machen könnt hier in der Tonqualität. Ja. Ich gucke jetzt mal hier nochmal ein bisschen rüber zum Tonmann.
Ja.
Make it sound nice for the people.
Was könnte das sein?
Also ich weiß, dass in anderen Podcast-Studios gerne mal so ein, ich weiß nicht, was
ein
für
Hall draufgelegt wird.
Kein, genau. So ein kleiner Autotune.
Ja? Wird nicht?
Nein, aber halt so ein Filter, dass die Stimme so ein bisschen runder klingt. Das ist so ein bisschen, man hat ja in Audioformaten nichts anderes.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
Und es läuft ja auch keine Musik zwischendurch, um davon abzulenken.
Es sei denn, man spricht Werbung ein.
Ja,
Hast du einen kleinen Break.
Das stimmt.
Apropos Werbung, ich habe dir was mitgebracht. Also in diesem Podcast ist es ja so, dass...
Kriege ich mal eine lang verdiente ADC-Nadel?
Ja, also Nagel.
Nein.
Hast du Nadel oder Nagel gesagt?
Ist das nicht so ein Nadel? Ist ein langer Nagel.
Ja, ich glaube, es ist ein Nagel. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Doch, die Nägel. Ich wollte nicht mansplainen. Ich hab mir viele Fremdwörter der Neuzeit raufgepackt, bevor ich dich treffe, weil ich wollte nicht... Also pass auf, ich hab gehört, dass du riesen Fan von Monster bist.
Das kann man so sagen.
So, Monster ist dieser Energy Drink.
Mhm.
Ich habe den überhaupt in meinem ganzen Leben noch nie getrunken.
Oha.
Ich trinke so 3 bis 4 Red Bull im Jahr. Und zwar auch nur, damit ich länger durchhalte. Bei mir funktioniert das tatsächlich noch. Ich bin nämlich ein begeisterter 9:30 ins Bett gehe. Und wenn ich mal länger brauche, da kommt der Daumen nach oben von der Dame, die vor uns sitzt. Übrigens in einem Digitalbuch liest. Wir hatten gerade das Thema, ob Digitalbücher ein Ding sind. Also wusste ich gar nicht, dass es Monster in so vielen Sorten gibt. Und deine Lieblingssorte ist Mango.
Mango Loco ist eine sehr gute Sorte,
ja.
Auf jeden Fall.
Deswegen habe ich dir was mitgebracht.
Hammergeil.
Ja, aber ich glaube, du wirst enttäuscht sein, weil es gab kein Monster. Und deswegen bekommst du von mir einen Rockstar Energy Drink. Tropical Guava Flavor. Ich hoffe, das kann was. Ich hätte
nee,
sonst auch noch ein Wasser.
Das ist mega nett.
Probierst du das jetzt nicht?
Ich probiere das mega gerne jetzt gleich.
Wo kommt denn das Ding her, dass du dieses Monsterzeug trinkst?
Boah, gute Frage. Ich glaube, ich habe das mal auf TikTok gesehen und jemand meinte, weißes Monster Energy sei das Beste der Welt.
Mhm.
Und ich fand erstmal das Design von der Dose geil.
Ja, soll ich dir helfen? Du hast lange Fingernägel.
Nee, das geht.
Perfekt. Ich habe mich eh gefragt, wie du das damit...
Ich habe 2 Utility Nails.
Übergang zur
erklär kurz Utility Nails.
Das sind, also wenn man 10 Nägel hat, lässt man 2, die 2, die man am häufigsten braucht, kurz und macht nicht einen Zentimeter Gelnagel drauf, sondern lässt die kurz, damit man eine Dose aufmachen kann. Ich mache das für Kontaktlinsen.
Und bezahlt man dann noch weniger?
Nee, ich glaube nicht. Ich probiere das jetzt.
Ja, bitte.
Ja, da kann ich dir jetzt genau sagen, warum ich Monster Energy mag.
Ja, sag mal.
Also das Original Monster Energy ist ja schwarz mit so einem giftgrünen Logo.
Das ist so eine Hand, ne? So eine Monsterhand.
Das ist, glaube ich, einfach ein großes M.
Ah, okay.
Aber es sieht auch ein bisschen aus wie eine Monsterhand.
Ja.
Das stimmt.
Ich trinke erstmal einen Schluck Wasser.
Das schmeckt wie alle Energy Drinks und das hat auch wie wirklich jeder andere gängige Energy Drink, wo, weiß ich nicht, Taurin und sonst was drin ist, diesen speziellen... Weißt du, diesen Flavor, den du schon so nur aus der geöffneten Dose rausriechst? Weißt du, was ich meine? Und viele, viele andere Sorten haben, bei Monster Energy zumindest, das nicht. Die schmecken dann irgendwie wirklich wie, weiß ich nicht, nach Mango. Oder nach Wassermelone. Oder nach, ich weiß gar nicht, was der Geschmack von dem Weißen ist. Auf jeden Fall haben die nicht diesen ekligen Disco-Schorle-Aftertaste. Sorry für den Anglizismus schon wieder, aber
nee,
du weißt,
okay.
Du weißt, was ich meine.
Also Englisch kann ich ja. Ich kann nur diese
ganzen...
Ja,
du schon.
Ah, ja. Und so zuhören dann auch.
Ja, man, also Nachgeschmack muss man jetzt nicht unbedingt auf Englisch.
Also die deutschen Bahnfans, die sind der englischen Sprache mächtig. Es gibt gar nicht mehr diese lustigen englischen
Ansagen
mehr.
Warum nicht?
Ich glaube, dass die Bahn, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich glaube, dass die Bahn irgendwann entschieden hat, das geht nicht. Das ist echt unangenehm, wenn Thank you for traveling this Deutsche Bahn sagst. Ich glaube, das ist kein Ding mehr.
Hat man das nicht damals extra deutsch ausgesprochen, damit sich die PassagierInnen trotzdem abgeholt fühlen?
Ich weiß es nicht.
Oder ist das auch so ein Urban Myth? Ich weiß es auch nicht.
Das weiß ich nicht, aber weil du gerade von PassagierInnen sprichst, ich wollte dich fragen, ob du ein für alle Mal mir mal erklären kannst, ob man das Wort Gast wirklich korrekt gendern kann.
Ja, steht im Duden.
GästInnen.
Ist absolut abgesegnet, steht auch schon länger im Duden, als wir über Gendern streiten.
Und Host?
Host auf Englisch würde ich sagen, das geht klar. Also Hostin finde ich jetzt ein bisschen weird.
Mhm.
Gastgeberin, Host, Gästin.
Aber es ist tatsächlich Gästin, ne?
Mhm.
Okay, also dann hätten wir das auch für heute, nicht für heute, sondern wir hätten das heute für alle Mal geklärt.
Für immer und für alle.
Wer das ab jetzt falsch macht, der bekommt von mir immer einen Rockstar Energy Drink.
Der muss Rockstar Strafe. Trinken.
Ich glaube, ja, das tut mir schrecklich leid. Ich wollte dir wirklich ein Monster.
Ich freue mich darüber, Geschenke.
Ja, guck mal, wie gut der optisch zu deinem Ring passt.
Oder? Also ich finde auch farblich, muss man sagen, das ist auch mit dem Regenschirm, mit der Hose, das ist ein Gemälde.
Also ich möchte dich auch gerne mal kurz beschreiben, weil ich finde, du hast wirklich ein hammerhart geiles Outfit an. Du hast
dem Regen
schwarze Boots an, eine rote Jogginghose.
Reingesteckt in die Boots wegen Regen. Ich bin wirklich nochmal zurück und habe diese Stiefel angezogen, weil ich sonst mit Crocs gekommen wäre, die haben Löcher.
Dann ein höchstwahrscheinlich Kunstlederblouson.
Das ist echtes Leder.
Echtes Leder?
Mein Freund, ja.
Echtes Leder?
Ja, ja.
Okay.
Aber Vintage, deswegen sieht das ein bisschen speckig aus.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du zum Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich eher auf Kunst deswegen. Mhm. Also, ein echt abgefahrener Lederblouson, muss man sagen.
Ja.
Dann babyrosafarbene New York Yankees Cap. Und das Allergeilste ist, ich habe dich direkt darauf angesprochen, weil es fällt auf, du hast Aufkleber auf den Schneidezähnen.
Ja, ich habe so kleine Glitzersteine auf den Zähnen, wie man das so vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal hatte.
Ja, stimmt.
Meine damalige Mitschülerin, leider ihren Namen vergessen, sie hatte immer einen so irgendwo links oder rechts und ich glaube, die hatte den richtig, richtig lange. Und ich dachte immer, die fallen ja sofort ab, aber die fallen ja nicht ab. Die sind da mit diesem Zahnspangenkleber draufgeklebt und ich musste schon mal zur Zahnreinigung gehen, weil ein Stein nicht mehr abheben wollte.
Ach, und ist denn der Zahn heller darunter?
Nee.
Also das geht.
Also bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
Okay, also.
Jetzt Fahrscheinkontrolle.
Jetzt kommt tatsächlich die Fahrscheinkontrolle. Ihr habt unsere Fahrscheine wahrscheinlich, ne? Hervorragend. Also hier ist ja wirklich heute alles mit dabei. Und er sagt doch gleich, wer der Boss ist hier, ne?
Ja, das finde ich gut.
Also unser Fahrkartenkontrolleur trägt einen Witz, auf dem draufsteht, was er ist. Der Boss. Moin.
Für alle?
Ja. So, also das klappt hervorragend. Du bist eingeladen.
Super, vielen Dank.
Ach so.
Du bist in der Gruppe mit dabei. Aber finde ich schön, dass
Ilona
hätte direkt, das ist eine Monatskarte oder was?
Ja, ich hätte da direkt einsteigen können. Na ja, gut. Vielen Dank.
Ilona kommt später. Habe ich gelesen. Wenn du dich selbst beschreiben müsstest mit einem Satz.
Ja, das stimmt leider.
Stimmt, du bist eben auch zu spät gekommen.
4 Minuten.
Ja, aber ist ja zu spät. Wie passiert das? Also erkennst du den Punkt, an dem du merkst, jetzt komme ich zu spät?
Ja. Also beziehungsweise, nee, ich merke das eigentlich immer erst, wenn ich schon draußen bin, dass ich dann merke, ach scheiße.
Kriegst du eine Uhr?
Nee. Und ich glaube, das ist wirklich mein Wegegedächtnis oder mein Verständnis von, wie lange brauche ich von Punkt A nach Punkt B, ist immer noch eingestellt auf Stadt Leipzig.
Ah ja.
Weil das war die erste Stadt,
kleiner und komprimierter als Berlin.
Genau, das war die erste Stadt, in der ich so richtig viel unterwegs war und dann immer von A nach B und zur Uni und irgendwo hin, zu Freunden, irgendwo noch raus. Und irgendwie war die Faustregel, alles dauert maximal 20 Minuten. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gezogen und ich habe mich einfach seitdem nicht mehr umgewöhnt, vielleicht auch aus Bockigkeit, mich nicht mehr umgewöhnen wollen, dass jetzt die Dinge hier tendenziell eher so 40 Minuten brauchen. Oder eine Stunde.
Wenn es langt, genau. Gerne auch eine Stunde.
Also die Ausmaße, die sind in meinem Steinzeitraum noch nicht angekommen.
Und wie ist das, wenn man dich warten lässt?
Ist okay.
Ist wirklich okay?
Ja, es ist wirklich okay. Ich habe ein Handy. Ich kann Leute angucken, ich habe meistens Kopfhörer auf. Ich finde, also vor allem als Person, die ständig zu spät kommt, denke ich mir, naja, Leute kommen halt zu spät, ist doch normal.
Ja, aber und wie siehst du es mit den Leuten, die dir das übel nehmen? Kannst du sie verstehen? Oder
ja,
sagst
das
du?
Check ich auch. Also ich versuche das dann wenigstens frühzeitig anzukündigen, so früh ich es merke, dass ich zu spät bin. Und wenn es um sowas geht wie, ich weiß, die Person wartet gerade bei Spurregen,
an
Parkstrecken überdacht oder so, dann bin ich auch in der Regel nicht zu spät. Aber wenn es sowas ist wie, kommst du noch in die Kneipe und es ist eine Runde von 7 Leuten und ich sage, ich komme um 8 und ich bin erst um 9 da, dann denke ich, naja.
Ja.
Also, wir haben trotzdem eine gute Zeit.
Ich habe eine schöne Sache gelesen, die du gesagt hast zum Thema, Sie schreiben etwa 10 Tweets pro Tag, nennen Sie das Arbeit. Und also ist das Arbeit?
Nee.
Warum
nicht? Habe ich gesagt, das ist Arbeit? Was habe ich behauptet?
Nein, nennen Sie das Arbeit.
Ach so, nee.
Aber eigentlich ist es ja Arbeit.
Wo ist meine Rechnung? Wo ist mein Honorar?
Dadurch, dass du die Dinge höchstwahrscheinlich veröffentlichst, werden ja Leute auf dich aufmerksam, die dir, na gut, dann erst eine Arbeit vielleicht daraufhin gegeben, ne?
Ja, also das ist auf so verschlungenen Wegen vielleicht mit Arbeit verbunden. Also irgendwie kommt das mehr so aus mir raus und das ist ein bisschen auch Entlastung für mich selber dann.
Und hast du Druck?
Zu twittern?
Also denkst du dir, ach verdammt, ich müsste heute nochmal?
Nein, gar nicht.
Nie? Noch nie gehabt?
Noch nie gehabt.
Also nicht dann auch so nach dem Motto, verdammt, es gibt vielleicht Jungs oder Mädchen, die auf meinen Tweet warten oder auf meinen Post. Und
niemand wartet auf meinen Post.
Das ist ja Koketterie. Also es gibt
meinst du, kennst du diese Leute, die sagen, wenn du so einen Post liest oder Leute haben geschrieben, ey, sorry Leute, ich weiß, ihr habt mich vermisst, ich war jetzt so ein halbes Jahr weg und du bist so, ich hab's nicht mal gemerkt, dass du weg warst.
Nee, das kenne ich nicht. Ich finde, was ich kenne, ist dieser Satz, weil ich jetzt so oft gefragt wurde oder weil jetzt so oft...
Ja, null Leute haben gefragt.
Dann
du willst
okay.
Einfach gerne drüber reden. Und weißt du was? Girlypop, go off, ist alles in Ordnung.
Was hast du gesagt? Lollipop?
Girlypop, go off.
Was heißt das?
Ist irgendwie so ein Satz, den ich wahrscheinlich auch über TikTok aufgeschnappt habe.
Girly Pop
ist so ein Begriff für halt so, hey girl.
Ja.
So ein bisschen verniedlichen, aber auch so ein bisschen lustig machend. Und go off heißt einfach, hey, leg los, lass raus, mach.
Wieso habe ich das noch nie gehört?
Weil du nicht auf TikTok bist.
Also, stimmt, das könnte der Grund sein.
Eventuell die Erklärung.
Okay, und das ist dann der Zug, der dann sprichwörtlich abgefahren ist. Da komme ich auch nicht mehr rein.
Meld dich doch an.
Nee.
Also warum denn nicht? Also einerseits zu sagen, der Zug ist abgefahren und dann aber zu sagen, ich melde mich aber auch nicht an.
Nee, es war ja eher die Frage, also ob der Zug, also dann würde ich in dieses Girly Pop-Ding nicht mehr reinkommen. Und wie wäre das denn, wenn ich das jetzt gesagt hätte?
Dann hätte ich mir gedacht, bestimmt auch richtig viel auf TikTok.
Der arme Kerl.
Nee, ist doch okay. Solange es dich nicht stresst.
Ist TikTok mehr dein Ding oder Instagram?
Ich glaube, als Konsumentin schon TikTok.
Ja.
Das ist schon einfach, weil der Algorithmus, ich glaube, der ist jetzt gar nicht so krass, wie alle sagen. Der checkt halt, was man mag und zeigt einem nur noch, was man mag.
Aha.
Und auf Instagram sehe ich und schaue auch manchmal Sachen, wo ich denke, hä, warum wird mir das jetzt angezeigt?
Wie unterscheiden sich diese Dinger generell untereinander, also auch Twitter vor allem? Also wie ist das Männer-Frauen-Verhältnis auf Twitter mittlerweile?
Boah, da
hast du da ein Gefühl?
Ahnung. Nee, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, prozentual, wie vielen Männern und Frauen ich folge. Ich sehe nur meine Timeline. Keine Ahnung, hoffentlich 50-50. Im schlimmsten Fall nicht. Muss ich nochmal nachjustieren.
Aber Twitter ist nach wie vor ein Ding?
Weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Twitter jemals wirklich ein Ding war, so wie Facebook-Ding war. So groß war das ja nicht. Twitter hat zahlenmäßig relativ wenige NutzerInnen, also aktive NutzerInnen. Ich glaube gar nicht so viel mehr als, weiß ich nicht, was war denn das, Xing oder so im deutschsprachigen Raum. Es ist wirklich nicht, an sich nicht so ein relevantes Medium, es ist halt ein lautes Medium.
Ich hatte bei Twitter immer das Gefühl, dass es eigentlich wirklich nur so dieser absolut riesengroße digitale Scheiterhaufen ist, auf dem immer nur gepöbelt wird und der eine von dem anderen beschuldigt wird.
Ja, kommt drauf an. Also ich glaube, ich habe mir eine Blase zusammenkuratiert, wo die Leute sehr nett zueinander sind und wo es wenig Beef gibt und wo ich von ganz vielen großen Themen und Streits überhaupt nichts mitbekomme. Einfach, weil ich das nicht verfolge und weil ich auch teilweise dann, wenn es zu näher an mich dran schwappt, dass diese Themen mute oder so. Also ich greife dann schon nach Maßnahmen. Aber ich glaube, Twitter wird maßlos überschätzt in seiner Relevanz einerseits. Andererseits wird es total unterschätzt als so Zeitgeistanzeiger und als so Nischen-Themen-Ort, als auch ein bisschen nerdiges Forum, so kommt es mir oft eher vor. Also was hat wirklich so
nerdig, weil es zu tief reingeht, oder?
Ja, weil es schon auch so spezielle Leute sind und weil es auch dann verschiedene so Blasen gibt, in die man irgendwie nicht reinfindet, wenn man sich nicht wirklich aktiv für Rennradsport interessiert. Mhm. Also ich glaube, Twitter-Rennrad-Bubble ist nochmal eine völlig andere als die, Facebook-Rennrad-Bubble. Mhm. Nicht, dass ich viel davon weiß, aber das sind halt so Subkulturen, die woanders nicht, für mich nicht so zugänglich öfter stattfinden.
Was ist eine Sektschnitte?
Das ist ein Kuchen, pass auf. Das ist unten so ein Biskuitboden.
Ja, den man selbst macht.
Oder? Kann man selber machen, wenn einem das zu anstrengend ist. Biskuitboden ist so ein bisschen aufwendig. Oder finde ich immer ein bisschen. Ich hantiere nicht so gern mit rohen Eiern. Ich finde es.
Aber du kannst Biskuitboden offensichtlich machen.
Kann man machen. Man kann das selber, man kann es auch kaufen. Und dann kommt Ostkreuz. Da so eine Creme drauf aus Sahne.
Übergang Sekt, zu den S-Bahn-Linien 3,
und
5, 7, 75
irgendeine Art von so Pulver, die als
für eine pünktliche
für Standfestigkeit sorgt in dieser Creme. Und dann kommt das auf den Biskuitboden, wenn der abgekühlt ist. Und obendrauf kommt dann nochmal so eine Ausstieg Schicht aus, was nimmt man da so? Ich glaube Himbeermarmelade.
Oh, aber lecker.
Sehr lecker.
Was für ein Sekt? Rotkäppchen wahrscheinlich?
Da kann man den Rotkäppchen schmecken. Ja. Muss man jetzt nicht den Jahrgangs.
Kann man davon beschwipst werden?
Ich glaube, vorher wird einem schlecht von der Sahne.
Ah ja, okay, das ist ein guter Punkt. Aber wo kommt das her? Also ich habe das natürlich irgendwo gelesen, dass du auf Sektschnitten abfährst.
Das war eine Zeit lang mal so ein Thema. Ja, das habe ich überall mitgebracht und bestimmt einmal die Woche gemacht.
Einmal die Woche?
Ja.
Okay, also kein Wunder, dass du das so gut kannst. Auch mit dem Biskuitboden. Bist du sonst ein Kuchen-Fan?
Ich backe total gerne, weil ich das einen sehr schönen, irgendwie auch meditativen Zustand finde.
Welcher ist momentan deine Achillesferse? Also welcher ist schwierig?
Ich streite immer mal wieder mit Hefeteig. Also Hefeteig kann total Spaß machen und einfach sein. Ja. Aber wenn irgendwas nicht stimmt, und ich hatte eine sehr lange Zeit keine Küchenbacke und da hat sehr oft sehr viel nicht gestimmt, weil ich Pi mal Daumen abgeschätzt habe oder so mit Bechern oder so, da habe ich schon einige Dinge fabriziert, wo ich sagen muss, an alle, die das essen mussten, es tut mir leid.
Hefe ist aber auch ein Aas, ne? Also das geht ja durch den Mühe schon echt schief.
Tatsächlich. Also irgendwie einerseits denke ich mir, naja, was soll schon schief gehen, ist halt Mehl und so ein Pilz und Salz und Wasser. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann anguckt, was da schon aus meinem Ofen rausgewandert kam, muss ich sagen, ja, nee, das ist schon auch, sollte man schon eine Ahnung haben.
Okay, also Hefe, Sektschnitte, da fehlt eigentlich nur noch, wie ist es, eine Zunge an den Weidezaun zu halten und warum macht man das? Also,
Ich glaube, es Dorfkinderding oder Kleinstadt- und Dorfkinderding. Alle Leute mit Zugang zu einem elektronischen Weidezaun.
Ja, Hand, ja, oder Fuß, aber Zunge, das ist ja schon Next Level.
Ja, ich glaube, das leitet auch noch mal besser durch die
Feuchtigkeit. Ja, hundertprozentig. Ich kenne das, wenn man kennst du diese kleinen eckigen Batterien mit diesen zwei Punkten
ja.
Und wenn man die an die Zunge hält, dann so habe ich das von meinem Vater gelernt, dann kann man gucken, wie viel Saft da noch drauf ist.
Ah, nee.
Und wenn da viel Saft drauf ist, ist das wirklich sehr unangenehm.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich glaube übrigens auch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, bei Druckmassagen, wären wir beide in der Lage, unsere Passwörter sofort zu verraten, weil es ätzende Schmerzen sind.
Absolut.
Ich glaube, Stromschläge sind noch gemeiner.
Ja, ja, es gibt doch mannigfaltige Wege, die der Mensch sich ausgedacht hat.
Zu foltern, meinst du?
Ja.
Das glaube ich auch.
Also wirklich im Hinblick auf die Geschichte hat es wirklich an vielem gemangelt, aber nicht an Ideen, wie man anderen Leuten Schmerzen zufügen kann.
Wie war das dort, wo du gelebt hast, wo der Weidezaun ist? Könntest du da wieder leben?
Mhm.
Nie mehr?
Mhm. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben so eine ganz ausgeprägte Landsehnsucht.
Mhm.
Auch unabhängig davon, ob die da herkommen oder das nie erlebt haben. Aber es gibt, glaube ich, Menschen, bei denen klingt da irgendwas an oder da fühlt sich der Körper irgendwie so, wie als würde er dahin gehören. Und bei mir war das eigentlich schon immer so, dass ich mich in Städten wohlgefühlt habe.
Mhm.
Und die erste Stadt, in die ich ziehen wollte, war Hamburg. Weil wir da mal durchgefahren sind auf dem Weg, ich glaube, an die Nordsee oder so. Und da war ich vielleicht 6 oder 7 oder 8. Und wir sind nachts im späten Abend nach Hamburg reingefahren. Und da waren so viele Lichter, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Vom Hafen her?
Ja. Also wir sind da, ich weiß gar nicht, so durch diesen Ebbtunnel durch. Mhm. Und überall war da waren so viele Lichter. Und dann dachte ich mir, krass. Erstens sieht das schön aus. Zweitens sieht das aufregend aus. Ich glaube, hier wohne ich bald.
Und hat das geklappt?
Nee, ich habe mich also halbledig für ein Studium in Hamburg beworben. Ich glaube, das war Germanistik oder sowas.
Aufstieg.
Und erstens wurde ich nicht genommen, zweitens hätte ich mir die Wohnung nicht leisten können. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich nicht in Hamburg wohne.
Bist du ein romantischer Typ?
Ich glaube nicht so. Nee, wieso?
Weil du gerade über dieses romantische Gefühl gesprochen hast, auf dem Land wohnen zu wollen oder dass es einen dort eher nicht hinverschlagen.
Ich weiß gar nicht, ob das romantisch ist oder einfach so ein intuitives Gefühl von hier gehöre ich her, weil hier geht es mir gut.
Mhm. Geht es dir da gut, wo du jetzt bist?
Ich kenne keine einzige Person, der es in Berlin gut geht.
Nein? Wieso? Das ist immer schade.
Nein, also das war jetzt übertrieben.
Wobei ich sage auch jedes Mal wieder, ich bin sehr gerne in Berlin, aber ich bin auch immer
also
sehr froh, wenn
genau,
ich weg bin.
Genau, ich kenne relativ viele Menschen, die in Berlin leben, aus sehr vielen guten Gründen, aber die eben am Ende vom Tag sagen, naja, aber es ist schon auch sehr anstrengend.
Ja, ich habe mal von jemandem gehört, das fand ich irgendwie ganz interessant, der sagte, oder sie sagte, in Berlin ist immer schon übermorgen und trotzdem sind wir ewig hinten dran am Leben.
Ja, du brauchst ja überall auch ewig lange hin.
Es ist wirklich so, aber trotzdem seid ihr in Berlin gefühlt immer einen Schritt weiter, was, hört sich jetzt sehr oberflächlich an, aber was Coolness angeht oder was irgendein Hype angeht oder ein Trend angeht. Also für mich ist es immer wieder, auch wenn es jetzt sehr oberflächlich ist, alleine wie sich Berlin kleidet, wie sich Berlin gibt. Es ist echt immer wieder so ein bisschen wie eine Biene Maya, die in den Club geht. Oder?
Ja, also ich finde schon, also mir geht es, glaube ich, in Berlin irgendwie okay, also ich komme klar. Es ist trotzdem auch immer wieder anstrengend, aber eben, weil diese Stadt so ist, weil hier irgendwie Trendsteller ankommt, weil es hier viele Subkulturen gibt, weil hier, ich finde die Stadt im Vergleich zu vielen anderen deutschen Städten sehr divers und sehr lebendig. Und das mag ich irgendwie als Lebensrealität mehr als so eine isolierte Dorfwelt, wo ich eine relativ große Anstrengung auf mich nehmen muss, um überhaupt mal in einen Bereich zu kommen, wo irgendwie ein Konzert stattfindet, das mich interessiert.
Mhm.
Also ich finde, dass Berliner unterm Strich, glaube ich, so 50-50 für mich ist, was so Dinge, die mich anstrengen versus Dinge, die mir irgendwie auch einfach ein Leben geben und die mich immer interessieren und die mich immer wieder rausholen auch so zu bieten hat.
Was passiert da jetzt mit dem Buch Klarkommen? Das kommt demnächst raus?
Ja, demnächst ein bisschen weiter gefasst. Das kommt nächstes Jahr im Frühjahr, also noch so ein halbes Jahr.
Ja, also für alle, die jetzt im Februar 2024 den Podcast hören, ist das demnächst.
Ah ja, verstehe. Ich wusste nicht, was das Erscheinungsdatum ist.
Man weiß es ja nicht. Aber was passiert dann, wenn so ein Buch draußen ist? Dann geht eine Lesereise los? Eine Talkshow-Tingle-Tour?
Ja, das kommt drauf an, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ne? Also Lesereise, ja, kann man bestimmt machen. Talkshows, wenn wenn das passt. Mhm. Ich versuche irgendwie einfach die Sachen zu machen, auf die ich Lust habe, mit Leuten, die ich gerne mag, und hoffe natürlich, dass das irgendwie erstmal dann lange so geht. Und wenn das nicht so lange geht, dann fahre ich in Urlaub.
Bist du so ein stark fokussierter Mensch, weil du bist jetzt aus diesem Podcast erst einmal ausgestiegen, mhm, den du zusammen mit Christoph für die Zeit machst. Mhm. Weil du sagst, du willst dich jetzt erstmal auf dein Buch konzentrieren. Mhm. Ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, dass du das sagtest, dachte ich so, naja, also so einen Podcast kann man doch trotzdem theoretisch nebenbei machen. Habe mich dann aber bei dem Gedanken erwischt, dass ich das eine sehr intelligente und auch eine sehr reife Aussage finde, weil du ja etwas, was dir sehr viel Spaß macht, pausieren lässt, mhm, um deine ganze Konzentration nur diesem Buch zu geben.
Mhm. Also vielleicht gibt es Leute, die das gleichzeitig können. Ich kenne mich aber ein bisschen und ich weiß, dass ich nicht so schnell umschalten kann zwischen diesem relativ extrovertierten Podcast-Teil meiner Persönlichkeit und dem eher introvertierten Schreibteil meiner Persönlichkeit. Und ich habe mega gerne keinen Burnout.
Hattest du schon mal einen?
Nee, aber ich glaube, es gab schon einfach Phasen, da hat jetzt nicht mehr so viel gefehlt. Und davon hat wirklich gar niemand was. Es hat wirklich gar keine Vorteile für mich, wenn ich zu allen sage, nee, das passt schon, das klappt schon, ich kriege das irgendwie hin. Und innerlich habe ich aber die ganze Zeit so schon eine Panikattacke im Anschlag. Und weil ich gemerkt habe, dass das dann langsam so wurde, also dass ich das Buch wurde dann sehr, sehr viel konkreter. Es gab einen Vertrag, es gab ein Abgabedatum und ich habe dann unseren Aufnahmeplan immer gesehen und gesehen, oh, eine Folge pro Woche, zwei oder drei. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich muss mich jetzt kurz mal entscheiden für die eine Sache, die meine Konzentration erfordert und die auch mir wichtig ist. Und das war dann schweren Herzens natürlich irgendwann das Buch, weil das ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Also ich hätte, glaube ich, auch den Podcast nicht, wenn ich nicht überhaupt erst durch das Buch, meinen ersten Roman, in eine Art Öffentlichkeit gekommen wäre. Mhm. Und ich wollte einfach nicht mit so zwei Beinen in zwei Welten stehen und diesen Spagat austesten, so Jean-Claude Van Damme-mäßig zwischen zwei fahrenden LKWs, ob ich das gut kann.
Da spricht die Werberin, die
genau,
Ex-Werberin.
Genau, und dann dachte ich, nee, also bevor ich das eine so halblebig mache und dann mich zum anderen auch noch hinquäle, dann ist ein klarer Schnitt, glaube ich, für alle Beteiligten die fairste Lösung dafür.
Warum kannst du so klar Nein sagen?
Ich glaube, weil ich weiß, wie schlecht es mir geht, wenn ich Sachen machen muss, die ich nicht machen will.
War das ein langer Weg? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist ja unheimlich, gerade als Selbstständiger oder Selbstständige, ist es ja noch mal doppelt schwer, weil man ja immer glaubt, weil der Gedanke, ich habe mir quasi für dich mit Sorgen gemacht beim Podcast, weil ich dachte so, okay, sie soll im Frühjahr wiederkommen, aber es gibt ja jetzt jemanden, der deine Zeit überbrückt oder die.
Ich komme nicht wieder als Moderatorin, ich komme wieder als Gast.
Ah, als Gästin. Okay. Alles klar, jetzt verstehe ich. Weil ich dachte so, ich hätte total Angst, dass...
Nee.
Das nicht
also,
wieder...
Das ist jetzt Ubens okay. Baby.
Also du bist raus.
Ich bin raus aus der
Nummer. Wow, was für... Also da möchte ich wirklich mal einen krassen Respekt für zollen, so eine Entscheidung zu treffen. Weil du gehst ja nicht, weil es blöd war oder weil es Ärger gab oder Stress, sondern... Wie du eben gesagt hast, weil du aus einer Welt austreten musstest, um die andere
komplett
bespielen
kann. Damit ich in der anderen genau
kann.
Gut ankommen kann, ja.
Das ist schon
ja,
toll.
So ist das manchmal.
Das können viele Leute nicht, die sind doppelt so alt wie du.
Ja, das ist bestimmt auch ein Stück weit Sozialisierung. Ich musste das aber auch erst lange lernen. Also mir ging es auch lange nicht gut mit Nein sagen. Ich habe viele Sachen halt trotz einem schrillenden inneren Nein halt gemacht, aber irgendwie dann halt doch merken müssen, dass es nicht so eine nachhaltige Art zu leben. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach Nein sagt im Moment, wo es noch nicht so, wo man noch nicht panisch ist, wo man noch nicht mit der Axt alles durchstreichen muss. Mhm. Und dann eben auf einer erwachsenen und empathischen Ebene das eine gehen lässt und sich dem anderen zuwendet. Oder auch sich selber erstmal wieder zuwendet.
Schönhauser Allee. Stark,
also wirklich. Absolut großes Respekt für die Klarheit, die du da hast. ich würde gerne zum Schluss noch auf die sehr, sehr wichtigen Dinge des Lebens kommen. Einmal, weil ich fühle es so sehr, du sagst, du hast immer kalte Füße.
Ja.
Ich kenne das. Ich hab auch jetzt gerade kalte Füße.
Echt? Ich habe gerade ausnahmsweise warme.
Aber du hast gesagt, sogar bei 30 Grad im Schatten hättest du kalte Füße.
Ja, ich schlafe auch immer noch mit Wärmflasche.
Wirklich? Mhm. Ich auch, allerdings nicht bei den Füßen tatsächlich. Aber ich liebe Wärmflaschen, so habe ich erst
total,
für mich entdeckt.
Total, ja. Oder dass man die nicht nur haben darf, wenn man krank ist.
Genau. Ich habe mir jetzt eine neue Wärmflasche gekauft, letzte Woche bei Manufaktum.
Nein.
Die wird aber nicht heiß genug. Die wird nicht heiß genug. Aus Holz, ja. Genau, aus Sanderholz. Nein, die wird nicht so warm wie meine alte Hessen.
Nein, warum?
Ich glaube, dass der Stoff zu dick ist.
Oh,
total.
Ist da noch so ein Dings um? Kannst du wieder rausholen?
Nee, also
der Gummi ist zu dick.
Das kann sein. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich finde das Wärmflaschen-Game, das unterschätzen viele. Weil eine Wärmflasche ist eben nicht nur, wenn man etwas hat, sondern es ist wie ein Haustier, ein echter Wohlfühlmoment, oder?
Absolut. Und es gibt Studien, wonach man mit warmen Füßen schneller einschläft.
Ich kann so gut einschlafen. Ich habe, glaube ich, einen riesengroßen Vorteil, Ilona. Ich glaube, das ist wirklich God-given. Ich kann gedankenlos einschlafen.
Perfekt.
Wirklich.
Das ist ein Skill für die Apokalypse.
Es ist
damit überlebst du alles.
Und ich kann es noch toppen. Ich wach gedankenlos auf. Wirklich. Probleme sind, ich habe keine.
Erinnerst du dich auch nicht an Träume?
Doch, aber doch, das schon. Doch, das schon. Was hat das damit zu tun?
Naja, Gedanken und also Träume sind ja auch.
Ach so, also ja, mit gedankenlos ein- und schlafen und aufstehen meine ich.
Hast erstmal keine Probleme.
Genau.
Geil.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Manchmal, wenn ich zum Beispiel verliebt bin oder mich auf etwas freue, dann freue ich mich, mit diesen Gedanken einzuschlafen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass man so doppelt gut einschläft, aber ansonsten.
Und was du jetzt machst, ist, du machst jetzt erstmal einen TED-Talk dazu und dann machst du ein Programm. Gedankenlos einschlafen und aufwachen.
Ja, so Tom Cruise-mäßig.
Ja. Die Tour. Das Buch, der Podcast.
Das TikTok-Video.
Der TikTok-Channel.
Der TikTok-Channel.
Du machst einfach jetzt Umschulung, Tschüss Deutsche Bahn, Life-Coach. Du hast es.
Ich finde, gedankenlos einschlafen ist kein schlechter Titel.
Ich schwöre dir, Leute würden Geld bezahlen, um herauszufinden, wie das geht.
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig.
Ja.
Finde ich sehr gut. Guck mal, allein deswegen hat sich das für mich heute sehr gelohnt.
Ich schicke dir eine Rechnung.
Ja, Gott, auf die bin ich gespannt. Würdest du jemals zurück in die Werbung gehen?
Nee, ich glaube nur sporadisch für sehr hohe Summen Geld.
Steigen wir hier
für
aus?
Für einzelne Aufträge.
Also wir sind jetzt hier in Gesundbrunnen, ist das hier? Angekommen. Unser,
das ging jetzt aber irgendwie schnell.
Das ging wirklich schnell. Das spricht eventuell
keine,
für den Gesprächsfluss.
Wir sind keine ganze Runde gefahren. Ich glaube, wir haben abgekürzt.
Haben wir abgekürzt? Nein, geht ja auch gar nicht. Das war eine sehr doofe Frage von mir. Zum Schluss muss ich natürlich noch einen ganz blöden Witz bringen, weil du liebst ja blöde Witze. Diese
herrlich.
Zeit ist vergangen wie im Zuge. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte so ein bisschen, Angst ist das völlig viel zu große Wort, aber ich dachte irgendwie, dass ich dir nicht das Wasser reichen kann, was die deutsche Sprache angeht.
Jetzt hast du mir immerhin Monster Energy Rockstar gereicht.
Dann bist du mir witzig. Ich habe dir wenigstens einen Rockstar gereicht. Und ich weiß, es schmeckt nicht. Ich sehe dir das an.
Nö, du, ich trinke das jetzt hier die nächsten 1-2 Tage.
Ja, genau. Jedenfalls möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du die Zeit genommen hast, unser Gast heute zu sein bei Unterwegs
mit. Vielen Dank für die Einladung.
Dem DB Mobil Podcast habe ich heute noch überhaupt gar nicht gesagt. Spricht auch dafür, dass es relativ kurzweilig gewesen ist.
Unbedingt.
Und diese Folge gibt es ab jetzt überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Das ist ja wohl klar. Was sagt man Cool Kids? Abonniert den Kanal.
Macht das Plus weg. Kauft mal einen Roman Klarkommen. Bleibt nett, bleibt stabil, bleibt gesund. Alles Gute.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Perfekt.
Ganz herzlichen Dank an Ilona, ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir hören uns in 2 Wochen. Und dann ist zu Gast, das sage ich nicht. Tschüss.
Tschüss.